Ich bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, danke, dass du da bist. Wir haben dich gerade eben besungen und danken dir, dass wir jetzt in dein Wort schauen dürfen. Mach du dich groß in unserer Mitte. Sei du nah bei uns. Nimm den Abend in deine Hand. Amen. Johannes 10, Vers 11. Und ich lese es vor, ab Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Lohnarbeiter und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Lohnarbeiter ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe andere Schafe, nicht aus diesem Hof sind, auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand wird es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Ich bin der gute Hirte. Das ist das Thema für heute Abend, das vierte Ich-Bin-Wort in der Bibel. Das vierte Mal sagt Jesus, ich bin. Und das vierte Mal schauen wir, was neu dazukommt zu Jesu Identität. Er reiht sich ein in, was haben wir bisher? Wir haben die Tür. Genau, wir haben das Licht der Welt und haben das, du hast gesagt, Brot des Lebens. Genau, jetzt... Ich bin der gute Hirte. Bisher kam der Hirte schon ein paar Mal vor in der Bibel, allerdings eigentlich immer nur in dritter Person. Im Alten Testament kommt es ein paar Mal vor, dieses Bild vom Hirten. Das ganz Bekannte ist natürlich aus Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Auch in dritter Person quasi, also der Herr ist mein Hirte. In Jesaja 40, Vers 11 steht, er, also Gott, wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe fürsorglich führen. Das heißt, es wird ein paar Mal einfach genannt, dieses Bild vom Hirten, so ein schönes Bild. Und Jesus beansprucht hier dieses Bild für sich. Das heißt, er sagt, obwohl eigentlich... Also es, was heißt eigentlich, es ist ein göttliches Bild. Es wird von Gott gesprochen im Propheten Jesaja, was ich gerade eben vorgelesen habe. Psalm 23, dieser Psalm von David, der so bekannt ist, dieser Gebetspsalm. Mit dem Psalm war es bei mir damals vorbei, als ich es in der Grundschule habe auswendig lernen müssen. Da habe ich zugemacht innerlich, war dann emotional einfach kein Thema mehr für mich, so dieser Psalm. Den lernt man erst wieder nach einiger Zeit oder bei mir war es so, wieder zu schätzen, was für ein abgefahren kräftiger Psalm das einfach ist. Wenn einmal die Worte fehlen, kann man den einfach wunderbar beten, weil es einfach, genau, es geht um die Täler, es geht danach wieder hinaus, es geht um Fürsorge von Gott. Aber Jesus beansprucht dieses Bild für sich und nimmt damit eine völlig göttliche Dimension ein und sagt, ich bin Gott und sagt, ihr könntet ja jetzt sagen, ja gut, dann lass ihn doch dieses Bild verwenden für sich, ist doch in Ordnung, ist jetzt, also der Hirte, ja, ein cooles Bild so, dass er es jetzt für sich beansprucht, ja, aber lass ihn doch. Aber wir müssen schauen, zu wem Jesus das eigentlich sagt hier, zu wem spricht er denn überhaupt? Und das lesen wir in Vers 19 und 20, wie darauf reagiert wird, er spricht zum Volk Israel. Genau, ihr könnt gerne mitlesen, Vers 19. Es entstand wieder ein Zwiespalt unter den Juden, dieser Worte wegen. Viele aber von ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Was hört ihr ihn? Also das fällt überhaupt nicht auf so Boden, wo akzeptiert wird. Sie akzeptieren es eigentlich überhaupt nicht. Ein paar sagen, ja gut, einen Dämon kann er nicht haben, er hat ja welche ausgetrieben und so. Die fangen an zu diskutieren. Die sagen gar nicht, ja gut, er ist der Hirte, nehmen wir für uns auf, alles klar. Sondern das wird diskutiert. Ich weiß nicht, als ich angefangen habe, regelmäßig Bibel zu lernen, das war richtig spät erst, so mit 21 oder so, habe ich angefangen, morgens Bibel zu lesen, habe ich mit dem Johannesevangelium angefangen. Und es war schon spannend. Beim Johannesevangelium ist es schon richtig auffällig, wie Jesus spricht zu den Juden, zu seinem Volk, zum auserwählten Volk Gottes. Und er spricht Und es ist immer Diskussion danach. Das ist Wahnsinn. Die ganze Zeit Zankerei. Sie haben ihm nicht geglaubt. Schon krass. Und das ist in diesem Fall auch so. Er beansprucht es für sich. Und für die war das ein sensibler Punkt, weil sie gesagt haben, der ist mein Hirte in diesem Psalm. Die wollten das irgendwie Jesus nicht geben einfach. Die wollten sagen, oh, das spricht von Gott. Aber Jesus sagt hier ganz klar, hey, meine Identität ist göttlich. Ich bin ganz Gott. Ich bin ganz Mensch. Und es gehört zu diesem Ich-Bin-Wort einfach dazu. So zögerlich oder ja, so viel Streitereien, wie daraus entstanden sind beim Volk Israel, das ist bei mir überhaupt nicht so. Als ich das gelesen habe, als ich wusste, ich habe dieses Thema und ich habe es angefangen zu lesen, ich weiß nicht, was es in euch vielleicht ausgelöst hat, es sind ja schon klare und auch starke Worte in diesem Bild. Eigentlich kann man schon auch sagen, das sind beruhigende Worte, das sind schöne Worte, das ist ein wunderbares Bild und das dürfen wir auch genießen. Ich habe, als ich überhaupt nicht groß angefangen habe, mir andere Bibelstellen angeguckt habe, Auslegungen dazu angeguckt habe, vor dem allen, ich weiß nicht, ich mache euch auch Mut, die Bibel zu lesen und einfach das zu genießen, was da steht. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Mega schön eigentlich dieses Bild. Und wenn ihr das könnt, mache ich euch auch einfach Mut, wenn ihr sowas lest, nehmt es für euch auf. Ich habe es eigentlich als was Beruhigendes eigentlich gelesen. Ich weiß nicht, wenn ihr mal euch das antrainiert, ich habe mir das wahnsinnig antrainieren müssen und Gott hat es dann auch irgendwann geschenkt, so dieses regelmäßige Bibellesen. Wenn man das macht, überlegt euch mal, ihr steht morgens auf, das Erste, was ihr macht, ist anfangen, das zu lesen. Ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich kenne die Meinen kennen mich. Das ist schon Kraft, dass man daraus ziehen kann, für den Tag einfach. Genau, also nehmt dieses Bild voll gerne auf. Schönes Bild. Ich finde, wenn man das auch mal sieht, wenn man auf einem richtigen Bild, das vor einem liegt, sieht, wie ein Hirte ein Schaf auf dem Schoß hat, schon auch einfach was Schönes. Und da dürfen wir uns auch sehen bei Jesus. Genau. Das ist der erste Punkt. Was mir aufgefallen ist, als ich angefangen habe, das auch zu lesen, ich bin der gute Hirte. Das ist das erste Mal, dass Jesus bei den Ich-Bin-Worten auch eine Eigenschaft hinzufügt eigentlich. Also er sagt nicht einfach nur, ich bin Hirte, also so wie ich sagen würde, ich bin Klavierbauer, sagt er nicht, ich bin Hirte, also einfach mein Beruf. Er sagt auch nicht, ich bin der Hirte, also der einzige Hirte nur, sondern ich bin der gute Hirte. Und dieses Gut ist auch betont im Urtext. Und das heißt eigentlich, ich bin der Gott wohlgefällige Hirte. Ich bin der richtige Hirte. Das steckt in diesem Gut. Genau, das ist betont. Genau. Ich möchte ein bisschen auf dieses Schaf-Hirten-Verhältnis noch kurz eingehen, weil ich eigentlich glaube, das ist schon auch einfach ein tiefes Bild. So ein Schaf-Hirten-Verhältnis. Ich finde, als Schaf kannst du echt Glück oder echt Pech mit deinem Hirten auch einfach haben. Also, angenommen, du bist ein Schaf, hängt schon krass viel davon ab, was für eine Hirte du eigentlich hast, auf welchem Acker du am Ende stehst, hängt viel vom Hirten einfach ab. Alle Erwartungen, die Schafe haben, also sind jetzt nicht bekannt für kluge Tiere, aber ich sag mal, alle Erwartungen, die da sind, was ist das denn? Das ist Lebensraum, habe ich aufgeschrieben, Sammlung von Schafen, also die Herde, Wasser brauche ich als Schaf, ich brauche Führung, Schafe sind jetzt nicht die aller, nicht bekannt für ihre Orientierung. Schutz brauche ich. Wir haben das gestern von Naomi gehört, dass Schafe auch schutzlose Tiere sind, dass sie Schutz brauchen. Sie brauchen auch Vertrautheit zum Hirten auch und auch ihre Herde einfach. Und ich finde, das können wir eigentlich cool auf uns projizieren. So Lebensraum und Sammlung und Umfeld habt ihr eigentlich auch. Also jeder von uns hat einen Lebensraum, in dem er einfach nun mal ist, wo ihr in eurem Lebensabschnitt eigentlich nicht viel groß dazu zugetan habt eigentlich. Also eigentlich entscheiden schon auch eher die Eltern und so. Entwicklungen, wo man wohnt, in welche Schule man geht, in welche Klasse man geht. Aber man hat schließlich einen Lebensraum, man hat ein Umfeld, in dem man halt einfach mal so drinsteckt. Haben wir genauso wie die Schafe. Wir brauchen auch Wasser, wir brauchen Versorgung. Die Bibel spricht voll viel von Wasser, so von Lebensdurst, ja. Wir brauchen Führung, wir brauchen Orientierung. Je älter wir werden, desto mehr eigentlich. Können wir eigentlich meinen, es wäre umgekehrt. Wir brauchen Schutz, wir brauchen Vertrauen. Also ich sag mal, wir schnappen uns mal unseren ganzen Lebensinhalt. Und Jesus sagt, wenn er sagt, ich bin euer guter Hirte, sagt er, ich will die Verantwortung dafür. Also, sobald wir sagen, okay, Jesus, ich nehme dich an als meinen guten Hirten, sagen wir auch, mein gesamter Lebensinhalt ist abhängig von dir. Das heißt ja nicht, dass ich zwangsläufig umziehen muss, wenn ich mich zu Jesus entschieden habe. Aber ich sag mal, Jesus möchte da einen Einfluss drauf haben. Wie bin ich in meinem Lebensumfeld? Wie bin ich, was Führung betrifft, was Schutz betrifft? Für all das, sagt Jesus, möchte er die Verantwortung. Er will die Verantwortung dafür, wenn wir sagen, da passt was in meinem Umfeld nicht. Da passt was in meinem Freundeskreis nicht, da passt was in meiner Familie nicht. Ich habe Bedürfnisse und die müssen gestillt werden irgendwie. Also jeder von euch hat ja Bedürfnisse, ganz unterschiedlich, was für Bedürfnisse ihr habt. Kleines Beispiel. Ich bin, als ich 16 war, in eine neue Klasse gekommen. Das ist ein spannendes Alter, um in eine komplett neue Konstellation zu kommen. Ich war 16, kam von einer christlichen Schule und bin in die 11. Klasse gekommen an ein, hier nach Ettlingen, ein berufliches Gymnasium, einfach um dort halt Abitur zu machen. War so ein Wirtschaftsgymnasium, nicht weil ich so ein Genie in Wirtschaft war, aber einfach, weil es ein Jahr länger war, um das Abi zu schaffen, ehrlich gesagt. Genau, und ich komme in diese neue Klasse und es hat ja schon, ich habe gedacht, es hat zwei Vorteile, in eine neue Klasse zu kommen. Fällt euch vielleicht irgendwas ein, was ist ein Vorteil, wenn man in eine neue Klasse kommt? Neue Freunde, also ein Zuwachs an Freunden. Genau, weiß nicht, was gesagt hat, aber man kann sich ein neues Image machen. Ich habe eigentlich genau das gedacht. Bisher weiß keiner, wie uncool ich eigentlich bin. Steckt ja auch irgendwie eine Chance drin. Und die Lehrer wissen auch noch nicht, wie blöd ich eigentlich bin. Steckt ja auch eine Chance drin, okay? Ich habe zumindest mal die erste Klassenarbeit in jedem Fach, um erstmal noch zu blöffen, so. Und ich hatte, jetzt mal ernsthaft, ich hatte wirklich krasse Erwartungen an diese Klasse. wenn die gewusst hätten, was für Erwartungen ich an diese Klasse habe. Ich habe gedacht, oh, ja, neue Freunde. Vorher noch schnell zum Friseur gegangen, dann denken alle, ich habe immer eine gute Frisur. Lieblingshose angezogen, die Schuhe poliert. Alles hat sitzen müssen an diesem ersten Schultag. Und ich gehe da rein mit Erwartungen, mit diesem Bedürfnis. Ich brauche Anerkennung. Weiß nicht, ob ihr die Situation schon mal hattet, aber Anerkennung an sich ist schon auch bei vielen echt ein Thema. Wenn nicht eigentlich bei allen. Und ich hatte schon richtig Ansprüche an diese Klasse. Und sie konnte es mir natürlich nicht geben, was ich an Ansprüchen einfach hatte. Also die Lehrer haben es dann irgendwann gemerkt. Ich hatte an sich, war durchschnittlich, aber ich hatte immer Hunger. Ich bin mit so einem Hunger da reingegangen und habe gedacht, naja, vielleicht, wenn ich alles irgendwie zusammenschmeiße, was ich habe, was ich kann, komme ich gut an. Und ich habe da einfach meine Bedürfnisse an der falschen Stelle befriedigt. Ich bin einfach mit meinen Bedürfnissen nicht zum Hirten gegangen, sondern einfach an falsche Stelle. Ich habe gedacht, das Menschliche, diese Klasse, das kann mir das einfach geben. Und das konnte sie einfach nicht. Und das kann es nie. Das Menschliche, das Weltliche, so dieses, wenn wir sagen, wir gehören zu Jesus, kann uns auch nur noch Jesus geben und unseren Durst stillen. Und wenn, was natürlich wichtig ist, nicht, wenn ich mit meinen Bedürfnissen, mit dem, was mir gerade nicht passt, zu Jesus gehe, heißt es nicht, dass Jesus einfach dasteht und sagt, okay, ich still dir dieses Bedürfnis. Was Jesus macht, Jesus nimmt dich an der Hand und sagt, komm, wir schauen drauf. Wir schauen auf dieses Bedürfnis. Und wenn ich das mit meinem Bedürfnis, mit meinem Beispiel damals gemacht habe, nimmt Jesus mich an die Hand und sagt, okay, ich bin damals wirklich verzweifelt gewesen. Ich weiß noch, da war ein Chico-Wochenende, dann nach 2 Monaten oder so. Mir ist dann langsam gedämmert, okay, meine Bedürfnisse, dieses Bedürfnis von Anerkennung, das steckt tief in mir drin. Ich krieg das hier nicht gestillt. Wir sind auf ein Wochenende gefahren, hier mit als Teenager einfach. Und ich habe da mit dem Steffen, kenne auch viele von euch, mit dem Steffen gequatscht und habe so gesagt, ey, ich möchte damit jetzt zu Jesus kommen mit diesem Bedürfnis. Und wenn Jesus uns dann an die Hand nimmt und darauf schaut, auf dieses Bedürfnis, auf diese Lücke, ist mir gedämmert und es dämmert euch dann eigentlich zwangsläufig auch so, wer steht denn hier gerade in der Mitte? Um wen geht denn dieses Anliegen? Um wen geht dieses Bedürfnis eigentlich? Weil das Bedürfnis, einfach Anerkennung in der Klasse zu haben, das ist ja überhaupt nicht mehr Ziel. Lebensziel ist, wenn wir sagen, okay, ich bin mit Jesus unterwegs, wir haben es gestern Nacht gesungen, kurz vor Mitternacht, Mittelpunkt. Jesus Christus will unser Mittelpunkt sein. Mittelpunkt in Stärke, Mittelpunkt in Schwäche, Mittelpunkt in unserem Leben, in unseren Bedürfnissen. Genau, also Gott sagt, also es ist überhaupt nicht biblisch zu sagen, ich gehe mit meinen Anliegen zu Jesus und der stillt die dann, im Gegensatz zu allem anderen, sondern Jesus schaut mit uns drauf und geht mit uns da rein, und zwar liebevoll. Wenn man diesen Moment hat, wo man das erkennt, dass es eigentlich um einen selber ging bei diesem Anliegen, bei dieser Lücke, wenn man diesen Moment mit Jesus hat, ist wichtig zu sagen, und es gehört auch voll in dieses Hirtenbild rein, in dieses ich bin der gute Hirte, dann meint es Umkehr und nicht Rückkehr. Also Rückkehr kann man natürlich schon auch sagen, aber sobald ich mich mit diesem Anliegen zu Jesus umdrehe und sage, okay, ich wollte Wasser und bin dafür nicht zum Hirten gegangen, sondern hoch an die Hauptstraße und habe gedacht, da gibt es vielleicht auch einen Trog Wasser, und ich drehe mich dann um zum Hirten, stellen wir fest, wir müssen nicht jetzt irgendwie uns schlecht fühlen, 3 Tage lang viel Bibel lesen, versuchen wenig zu sündigen, um wieder zum Hirten zu kommen, sondern wir stellen dann immer fest, sobald ihr gesagt habt, okay, ich habe jetzt gerade diesen Moment, wo ich umkehren möchte, dann stellen wir fest, dass Jesus uns eigentlich gefolgt ist. Und Jesus wartet nicht auf uns, bis wir irgendwas geleistet haben und irgendwas getan haben und wieder zurückkommen als Schaf, wenn wir verloren gegangen sind, sondern wir stellen dann immer fest, das ist dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf, wo der Hirte seine Schafe zurücklässt und sagt, wie könnte ich nicht diesem einen Schaf hinterherlaufen? Und das ist, glaube ich, wichtig zu wissen. Und das gehört auch voll in dieses schöne Bild mit rein aus Lukas 15, Vers 5. Ich habe es mir eigentlich vorgenommen, das machen wir jetzt auch. Wir schlagen es mal kurz auf, Lukas 15, Vers 5. Genau, da geht es um diesen Moment der Umkehr. Egal, ob ihr das dann in dem Moment alleine gemacht habt oder mit jemand zusammen. Wenn ihr das erkennt, okay, es ging eigentlich um mich. Und ich möchte auch eigentlich, dass es sich auch um Jesus handelt. Ich gehöre doch zu Jesus. Das ist der Moment, wo der Hirte das Schaf findet, wo er euch wieder findet. Und in Lukas 15, ab Vers 5 steht, und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich finde, es zeigt voll schön, dass Jesus nicht dasteht und sagt, okay, jetzt musst du erstmal was leisten, quasi, wenn du in die falsche Richtung gegangen bist, um wieder zurückzukommen, dass ich dich wieder annehmen kann, sondern Jesus sagt, ey, ich geh den Weg mit dir. Wir dürfen es auch wissen, dass Jesus viel zu ungeduldig einfach ist dafür. Jesus könnte das auch gar nicht, wir können auch gar nicht auf den Stand von Jesus zurückkommen, dass er uns irgendwie wieder akzeptiert. Jesus ist viel zu ungeduldig dafür. Jesus möchte Beziehung zu euch und liebt diesen Moment einfach, wo ihr umkehrt und ihn wieder neu anschaut. Genau, das steckt allein hinter diesem ersten Teil von dem ersten Vers. Ich bin der gute Hirte. Wir gehen mal einen Schritt weiter. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das ist die Definition, warum, so begründet Jesus, warum er ein guter Hirte ist. On top, quasi diese Hauptbegründung, weil er sagt, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Was für ein Satz, haben wir gerade eben schon gehört. Wir können dich nicht 99 Schafe zurücklassen, um dich wieder zu finden. Also zugegeben, ich sag mal, wenn man so ein bisschen durch die Gegend fährt, ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Hirten gesehen habt. Wer hat schon mal einen Hirten gesehen? Ja, okay. Stabile 70%, würde ich sagen. Einen Hirte sehen, also eigentlich sieht man den ja nur, also wenn man in Deutschland ist, so in so einem halb liebevollen Zaun einfach, so 49 Schafe oder so, die stehen da rum, die essen einfach ihr Gras und dann steht da halt ein Hirte rum. Wenn ich jetzt mir da einen Hirte so ein Schaf schnapp und sag, boy, ich, entweder du oder das Schaf, dann sage, glaube ich, wenige von diesen Hirten einfach so, boah, ja, also die sind alle so ein bisschen emotionslos, die stehen einfach so da. Aber ich glaube, wir können trotzdem dieses Bild von Jesus einfach nehmen und sagen, danke für dieses Bild einfach, danke für dieses Beispiel, wo er uns verdeutlicht und sagt, der gute Hirte, es gibt auch andere, die sagen, sie wollen gerne quasi Zugriff auf uns, die wollen quasi uns als Schaf haben, aber Gott sagt, oder Jesus sagt, der gute Hirte lässt sogar sein Leben für die Schafe. Genau, wir lesen mal die Parallelstelle aus Johannes 1, Vers 29 dazu. Da ist Johannes, wo sagt, am folgenden Tag sieht er, also Johannes, Jesus zu sich kommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und aus Matthäus 20, Vers 28, wo steht, wo Jesus selbst sagt, so wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Dieses für steht hier eigentlich für anstelle von oder an unserer Statt. Also ich finde es wichtig zu wissen, es ist nicht einfach so für, so hast du mal ein Tempo für mich oder was weiß ich, sondern dieses für steht eigentlich für anstelle von oder an unserer Statt. Man kann auch sagen, an deiner Stadt, an meiner Stadt gibt Jesus sein Leben hin, geht heute Abend auch viel um Hingabe. Und er macht es nicht nur als Geste, sage ich jetzt mal, oder um Bedeutung zu kreieren, um Drama zu schaffen, irgendwie so, ja, um ein Symbol zu setzen, so dieses, er würde sein Leben für uns geben, sondern er sagt, er macht es für dich. Er sagt, in Römer 5, Vers 12 steht auch, der Tod, der dringt bis zu uns durch. Der dringt bis zu Menschen durch. Denn sie alle sind Sünder, wir alle sind Sünder, wir alle haben Schuld und der Tod ist zu uns durchgedrungen. Und er sagt auch, wenn ich mein Leben nicht gebe, dann tun wir es. Wir sind tot ohne die Hingabe von Jesus. Und ich finde, es gibt ihm schon eine richtig krasse einfach Bedeutung für uns, weil wir auch keine Entschädigung leisten können. Jesus, durch seine göttliche Dimension können wir gar nicht an Jesus rankommen und sagen, okay, im Sinne von, ich versuche jetzt so wenig wie möglich zu sündigen, damit der Tod von Jesus nicht ganz so nötig gewesen wäre. Das ist eine völlig verkorkste Vorstellung von Jesus-Beziehung, das quasi aus schlechtem Gewissen zu machen. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch vielleicht, oder bei mir gab es diese Zeit, so Beziehung aufgrund von Gegenleistung. Ich denke, ja gut, er ist jetzt für mich gestorben, das ist jetzt schon krass. Da muss ich jetzt schon ackern Tag für Tag, um da auch irgendwie ranzukommen, um das wieder einigermaßen auszugleichen. Das ist überhaupt nicht der Gedanke von Jesus. Jesus sagt, ich gebe dir das und es ist einfach ein Akt der Gnade. Pure Gnade für uns, ein Geschenk. Und für uns gibt es eigentlich als Gegenleistung nicht so dieses Ackern, dieses Versuchen, sündenfrei zu bleiben, sondern unsere Aufgabe ist, das zu verstehen, zu sagen, ich stehe mit leeren Händen da, ich habe jetzt dieses Geschenk von dir bekommen, dieses Geschenk liegt vor mir, dieses Gnadengeschenk, jeden Tag in der Gnade leben zu dürfen und ich nehme das jetzt einfach an. Das ist alles, was wir tun können, was wir tun müssen. Dieses Leistung erbringen, ich finde, das hat in mir ziemlich lang drin gesteckt, einfach so dieses schlechte Gewissen, dieses nach links und rechts gucken, wie viel arbeitet der in der Gemeinde oder so, wie viel lügt der, wie viel lästert der. Ich gucke, dass ich da drunter bleibe. Ist in meinem Kopf schon ziemlich tief verankert gewesen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber ich mache euch Mut, in diese Beziehung von Jesus zu investieren, indem ihr einfach in Annahme lebt. In Annahme von Gnade, von diesem Geschenk, zu sagen, okay, Jesus hat mir dieses Geschenk gemacht. Meine Sünde war da. Der Tod ist durchgedrungen zu mir. Aber es ist weg. Es hat keine Macht mehr. Dadurch, dass Jesus gesagt hat, er gibt sich ganz hin. Er sagt, er ist der gute Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe. Ab dann ist alles Verschwendung, wo wir sagen, okay, wir investieren jetzt Kraft da rein, dass so wenig Sünde wie möglich stattfindet. Das ist das Einhalten von Gesetzen, das entsteht ganz automatisch aus dieser Beziehung. Der erste und wichtigste Schritt und der sich auch durchziehen soll, ist dieser, ich nehme diese Gnade an, ich nehme dieses Gnadengeschenk an. Und dass wir dann immer noch, um auf den Anfang zurückzukommen, unsere Bedürfnisse teilweise woanders stillen, quasi in Anerkennung bei anderen, oder dass wir sagen, ich möchte meinen Lebensdurst stillen, indem ich immer mehr Geld oder immer mehr Geld quasi Wichtigkeit gebe in meinem Leben, machen unheimlich viele. Auch im Kleinen zu sagen, okay, Geld ist wichtig, um mich abzusichern, meine Sicherheit woanders zu suchen. Ein Erkennen stattfindet, sage ich mal, das ist Jesus-Beziehung. Dieses Erkennen davon, zu sagen, okay, ich bin nicht zum Hirten gegangen mit diesem, was ich hatte, was was mich bedrückt hat, wo Last auf meine Schulter ist, damit bin ich nicht zu dir gegangen, Jesus. Dieses Umkehren, dieses Zurückschauen zum Hirten, dieses Annehmen der Gnade zu sagen, okay, ich darf das auch von dir erwarten, du hast die Verantwortung für mein Leben, das ist das, wie Jesus sich Beziehung zu uns vorstellt und was er liebt an der Beziehung zu uns, wenn wir umkehren. Genau, ich hab hier noch aufgeschrieben, Jesu Tat ist viel, viel zu schön einfach, so dieses Völlige, diese Entscheidung dazu, ans Kreuz zu gehen, hat viel zu viel Wert, als dass wir dafür ackern müssten jeden Tag, um das irgendwie das Gefühl zu haben, wir werden dem gerecht. So, also, wir gehen mal einen Schritt weiter in unserem Text, die Verse 12 und 13. Da möchte ich gar nicht mal so viel dazu sagen, das möchte ich relativ einfach halten. Genau, also Johannes 10, Vers 12 und 13. Wer Lohnarbeiter, oder ich glaube in der Luther-Übersetzung steht Mietling, glaube ich. Wer Lohnarbeiter und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Lohnarbeiter ist und sich um die Schafe nicht kümmert. Möchte ich relativ einfach halten. Es gehört zu dieser Wahrheit dazu, zu diesem ständigen Rückkehren zu Jesus, zu dieser Jesus-Beziehung gehört und das Leben hier zu führen und eine Jesus-Beziehung zu haben. Es gibt einen Feind, der lockt. Ja, der zieht an uns, der lockt. Und es ist vor allem natürlich so schwer, weil unser Umfeld um uns rum dem eigentlich, ich sag mal, unfassbar viel nachgibt und dem Raum gibt. Bei mir damals in dieser Klasse, in die ich reingekommen bin, jetzt mal losgelöst von dem Beispiel gerade eben, in diese Klasse, wo ich kam, war ich der einzige Christ. Das ist natürlich schon krass, wenn der Feind quasi lockt und sagt, okay, ich setze auf Äußerlichkeiten, ich setze darauf, dass die Menschen sich gegenseitig kaputt machen durch Lästern, schlecht übereinander reden, sich ärgern, durch Lügen, durch Betrug auch. Ist natürlich umso schwerer und so lockt der Feind. Und wir müssen uns einfach vor Augen führen, das gibt's. Ja? Er hat keine, nicht mehr die Macht, weil wir sagen können, wir sind gerettet davon. Aber das Locken, das ist ja. Wir sind im Bereich, wo der Wolf Kraft hat. Und wir brauchen immer wieder diese Umkehr. Und es ist auch überhaupt kein schlechtes Zeichen, viel umzukehren permanent. Ich sag mal, ich muss am Tag 3-mal umkehren und sagen, nein, Daniel, das ist nicht richtig so zu denken. Das ist die falsche Struktur. Du bist gerade wieder selbst im Mittelpunkt. Da gibt es kein, das Maß ist voll irgendwann, wo man denkt, okay, ich hab jetzt ewig viel auf mich geladen. Der ganze Tag war eigentlich Murks. Das Kreuz ist immer stark genug, dass wir zurückkehren dürfen. Jesus läuft uns hinterher und sagt, ich bin wieder da, sobald du dich umkehrst. Und dann können wir weiter vorangehen. Das ist Beziehung und so wächst man auch im Glauben, obwohl man denkt, es ist die ganze Zeit ein Hin und Her, das ist auch okay. Das ist bei mir, ich kenne es nicht anders. Ich laufe permanent in die falsche Richtung. Ich denke, sag mal, wie viel Geduld muss Jesus eigentlich haben für mich? Dass ich die ganze Zeit umkehren muss, aber das ist Beziehung, so ist es hier noch. Bis Jesus wiederkommt, wird es auch so bleiben, dass man permanent umkehren muss und es wieder neu annehmen muss, dieses Geschenk. Wir gehen weiter, wir lesen Verse 14 und 15. Da fängt Jesus damit an, dass das wiederholt. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Und wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Geht es ums Kennen? Das Kennen ist in der Bibel ganz oft ein Ausdruck quasi von engster Gemeinschaft und Beziehung. Jemanden erkennen steht auch oft da. Und das ist ein Wunsch von Jesus. Das ist enge Beziehung, dieses Kennen. Und er weiß alles von uns. Das ist eigentlich das, was da drin steht. Wenn er uns kennt, sobald er dich kennt, weiß er alles. Ihr wisst selber, wie viel in euch drinsteckt, wo man schuldig geworden ist. Und ich denke mir manchmal, oh, ich wäre echt froh, wenn das eine oder andere nicht weiß. Das eine oder andere fällt mir auch immer noch schwer, selbst wenn ich im Gedanken bete und zu Jesus spreche, fällt mir das eine oder andere immer noch schwer auszudenken eigentlich oder auszubeten, sage ich jetzt mal. Aber er weiß es bei euch allen und er weiß alles. Und das ist schön, dass es nichts Unheimliches eigentlich ist, weil Jesus sagt, oh, ich weiß das alles und ich liebe dich trotzdem über alle Maßen. Und dreh dich einmal zu mir um und wir fangen wieder neu an. Wir gehen den Weg weiter. Genau, aber das heißt kennen. Diese Veränderung und dieses Wachstum, das müssen wir auch zulassen. Wir müssen sagen, okay, sobald wir umgekehrt sind, darf Veränderung stattfinden, näher zu ihm hin, immer mehr. Wir haben einen Gott, der auch an uns arbeitet. Das reibt sich manchmal. Und das merken wir vor allem halt eben, wenn wir quasi Anfechtung, also wo uns der Feind lockt mit irgendwas, okay, die Anfechtung ist zum Beispiel, 3-4 Leute lästern über einen ab, den ihr selber auch wirklich, mit dem ihr wirklich Schwierigkeiten habt. Das ist genau die Verlockung, das ist genau die Anfechtung. Und in so Momenten reibt es oft. Da reibt sich das oft in mir so dieses, ich will eigentlich zu Jesus gehören und ich weiß, das ist schlecht, das ist sündhaft. Ich weiß das und trotzdem nagt es andere an mir. Das ist so eine Reibung, wo wir aber auch feststellen dürfen, Gott arbeitet an uns. Und wenn wir dem widerstehen mit Jesus an unserer Seite und sagen, okay, boah, ich würde jetzt echt gern lästern, aber ich drehe mich weg und ich bete jetzt einfach kurz oder so, oder ich weiß nicht, was bei euch da hilft. Man entwickelt da vielleicht auch manchmal so Werkzeuge. Das ist Wachstum in der Beziehung einfach. So kann Beziehung tiefer werden mit Jesus und wachsen einfach. Genau, aus menschlicher Perspektive ist es so dieses, ich bin sündhaft und ich bin unperfekt oft und ich merke das und deswegen muss ich auf Distanz gehen. Jesus denkt aber gerade umgekehrt. Es gibt ja auch diese Stelle, wo Petrus zu Jesus einmal sagt, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein Sünder. Also in Lukas 5, Vers 8 steht es. Und danach geht es eigentlich erst los, wo Jesus sagt, ey, du bist jetzt kein, du fischst jetzt keine Fische mehr, sondern Menschen. Wir legen jetzt erst richtig los. Distanz ist immer falsch bei Jesus. Immer falsch. Das lernt Petrus da in diesem Moment. Er stellt fest, dass er kleingläubig war, dass er dem nicht vertraut hat, was Jesus gesagt hat. Und Jesus sagt, nee, ich gehe nicht weg von dir. Es geht jetzt erst los. Wir fangen jetzt Beziehung an. Wir fangen jetzt an, Menschen zu erzählen von Gottes froher Botschaft. Verse 17 und 18. Jesus beendet dort seine Hirtenrede, die geht genau von in Johannes 10 von 1 bis 18. Danach kommt dieses Zwiegespräch von den Juden, wo die anfangen zu diskutieren. Genau, Verse 17 und 18. Ich lese vor. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen. Und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Genau, Vers 17 nochmal. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Ja, da sind wir wieder auch nah am Anfang so. Zu Jesu Identität gehört einfach dieses göttliche Macht. Gott gibt ihm die Macht, sein Leben zu lassen, es wegzugeben und es wiederzunehmen. Und ich finde es ein Riesenunterschied, das war jetzt auch neu für mich, so in meinen Gedanken. Naomi hat es auch selber gestern gesagt, dass wenn man sowas vorbereitet hat, man auch oft, hilft es einem selber einfach unheimlich in seiner Jesus-Beziehung. Es ist ein Riesenunterschied, ob wir sagen, Jesus, dieser Gang zum Kreuz, das lässt er mit sich machen, so ein Stück weit schon. Aber eigentlich sagt Jesus hier, was er ja vor seinem Tod sagt, ich gebe es hin. Das ist ein Riesenunterschied, ob Jesus die Entscheidung trifft und der Handelnde ist oder ob er nur der Duldende ist. Und ich finde, das beschreibt seine Identität, so seine Liebe zu uns schon auch nochmal auf einem anderen Level. So dieses, ich mach das. Ich lasse das nicht mit mir machen. Das ist nicht die Macht vom Feind, vom Teufel, dass ich das machen muss oder so. Sondern Jesus sagt, ich mache das. Und da darfst du dich sehen. Du bist der Grund, warum er das gemacht hat. Jesus sagt, ich möchte, dass du beim Vater bist. Diese Liebe, die zwischen Jesus und seinem Vater, wo wir auch noch dazu kommen, wo so innig ist, so intensiv, so schön einfach, da will er dich mit drin haben. Und es ist dieselbe Liebe zwischen Jesus und dir und Jesus und dem Vater. Genau, das steht in Johannes 15, Vers 9 bis 14. Das steht, wie der Vater mich geliebt hat, habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch zu euch geredet, damit meine Freude in euch ist und eure Freude völlig wird. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich finde es Hammer, wie Jesus uns da einfach 1:1 mit reinnimmt. Dich als Einzelperson. Du einfach. Du bist da einfach mit drin. Auf demselben Level, Jesus sagt, ey, diese Liebe zwischen dem Vater und mir, wo oft beschrieben ist, du bist da mit drin. 1:1. Und Jesus vollendet damit ja den Plan des Vaters. Man könnte auch sagen, da entsteht ein Riss bei dem, was er in Vers 17 sagt, dass er sein Leben lassen muss. Können wir sagen, das ist irgendwie eine Fehlplanung vom Vater. Aber es ist gerade andersrum. Jesus vollendet den Plan seines Vaters. Und besonders schön an dem Vers ist ja eigentlich, dass er nicht mit der Hingabe endet, diesen Satz, sondern er blickt über den Tod hinaus und sagt, dass er es wieder nimmt. Genau, also das ganze Osternwochenende in einem Satz. Er sagt, ich gebe das hin, wir haben Karfreitag, ich gehe den Weg zum Kreuz, ich gebe mein Leben. Und wir sind bei Ostersonntag und er sagt, er nimmt das Leben wieder, er steht auf. Die Frauen kommen zum Grab und werden gefragt, was macht ihr hier? Jesus lebt. Vers 18, wo er die Rede beendet. Sind es eigentlich zwei Aussagen, die in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen, fand ich, als ich es gelesen habe. Erst, er gibt sein Leben freiwillig hin, hatten wir jetzt gerade. Und auf der anderen Seite, er hat den Auftrag von seinem Vater. Passt bis jetzt nicht in meinen Kopf eigentlich. Ist aber auch nicht meine Aufgabe. Es ist gar nicht unsere Aufgabe als Menschen, so alles so zu 100% zu verstehen. Gott steht einfach über unserem Verstand. Das dürfen wir wissen. Gott ist der Schöpfer von unserem Verstand. Und ich finde, wir können da einfach nur Genialität drin sehen. So dieses, er hat zwar den Auftrag vom Vater, aber er gibt sein Leben freiwillig hin. Das ist Genialität einfach. Aus Liebe zu uns Genialität. Es muss nicht alles in unseren kleinen Menschenkopf reinpassen. Alles, was wichtig ist, erklärt er uns. Sehen wir ja die Verse vorher mit Bildern, wo Jesus sagt, okay, ich nehm dich bewusst mit rein, auch in ein Stück weit Heilsplan, so. Gott sagt uns seine Pläne in Propheten und in seinem Wort. Und manchmal gibt es so Spannungsverhältnisse, wo wir denken, oh ey, das kann ich jetzt gar nicht kapieren. Nehmt das Schöne daraus mit. Wir dürfen wissen, Gott hat einen wunderbaren Plan für jeden Einzelnen von uns, für die ganze Welt. Und dass wir manchmal Sachen nicht verstehen oder erst verstehen werden, wenn wir bei ihm sind, das ist vollkommen in Ordnung. Dankbar sein, wenn wir es verstehen und auch dankbar sein, wenn wir mal was nicht kapieren. Niemand nimmt es von mir, so das Leben, sagt Jesus. Weder der Vater in dem Fall, obwohl er als einziges das Recht dazu hätte, das Leben von Jesus zu benutzen, zu verwenden, zu nehmen. Noch der Teufel, der gern das Recht hätte, Jesus tot zu sehen, Jesus tot zu halten. Noch in der Geschichte oder in dem Bericht irgendwelche weltlichen Herrscher wie damals Pilatus. Niemand nimmt es von Jesus, sondern Jesus gibt es hin. Er ist nicht der Duldende, er ist der Handelnde, ist er der das macht, der ans Kreuz geht, aus freien Stücken. Und Gott gibt ihm Vollmacht dazu, wieder aufzuerstehen. Das ist der innigste Liebesbeweis zum einen zum Vater, indem er diesen Weg trotzdem geht. Genau, wir hatten ja dieses Game mit den Emojis, wo Jesus kämpft, wo er sagt, ich brauche auch das Gebet von meinen Jüngern. Und er geht diesen leidvollen Weg, diesen schmerzvollen Weg und macht es als Liebesbeweis. Und dadurch ist der Weg frei für uns zum Vater. Wir können einfach in Dankbarkeit dastehen. Wir können nichts dafür tun, quasi das da entgegenzukommen oder zu sagen, ah, ich muss ja jetzt hart dran arbeiten, damit dieses Geschenk auch angenommen werden kann. Nein, nimm dieses Geschenk an. Sag, dass deine Hände leer sind. So, ich glaube, das ist am einfachsten zu sagen, ey, Jesus, ich stehe einfach da und nehme das einfach an, dieses Gnadengeschenk. Und wegen dieser Innigkeit der Liebe, wegen diesem Kennen, kann nicht nur alles vors Kreuz, sondern es muss auch alles vors Kreuz. Alles, was in uns drin ist, wo falsch ist, wo sündhaft ist, gilt es auch dann zu erkennen und auch wirklich vor Jesus hinzulegen. Auch später, wenn wir das Abendmahl feiern, das ist Voraussetzung, dass alles raus ist, dass alles weg ist. Man kann da nichts übrig lassen in seinem Herz, was schwer für die Schultern ist. Muss alles vors Kreuz, kann alles vors Kreuz, endlich. Soweit mal. Ich bin der gute Hirte. Wir feiern jetzt das Abendmahl zusammen. Was ich jetzt gerade eben gemeint habe, das ist tatsächlich so. Da muss eine Entscheidung gefallen sein, um mit Jesus das zu feiern, um mit uns das zu feiern. Das ist Jesus auch wichtig. Das ist nur für die, die schon eine Entscheidung getroffen haben. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, das heute Abend zu treffen. Wenn du sagst, ich bin gerufen von Jesus, ich möchte es, ich habe Last auf meinen Schultern, ich habe Sünde in meinem Herz, das muss vors Kreuz, das soll vor Jesus, ich möchte es, mache ich euch Mut, das zu machen, wegzugeben. Es ist nichts zu schwer fürs Kreuz, kann man gar nicht oft genug sagen, es ist nichts zu schwer. Mit allem, was ihr habt, gebt es ab. Viel zu groß ist der Liebesbeweis von Jesus. Jesus Christus, wir stehen mit leeren Händen da und wir nehmen dein Geschenk an. Wir wollen es jetzt gemeinsam feiern. Wir denken jetzt gerade auch daran, wenn du wiederkommst, dass wir dann noch viel näher und noch viel länger bei dir sein dürfen. Du kennst auch die Sünden, wo uns einfach mürbe machen, wo wir Angst davor haben, irgendwie umzukehren, wo wir denken, das ist zu schwer. Und hilf uns da, geh da in uns rein, sei du da präsent. Du bist derjenige, der auch Umkehr schaffen kann. Und wir wollen unsere Sünden vor dir bekennen und dann eigentlich feiern. Wir wollen eigentlich feiern für das, was du getan hast, für das, wo du dich entschieden hast zu tun, an dieses Kreuz zu gehen und dann vor allem aufzuerstehen. Wir feiern das heute, danken dir für diesen Raum, danken dir für die, die hier mit uns zusammen sind. Du bist nah bei uns, wir preisen dich für das, was du getan hast, dass du den Tod besiegt hast. Amen.